hatte mir ja vorgenommen, einfach in diesem Jahr uns ein Stück vor Augen zu führen, was mit dem Volk in der Wüste passiert ist. Und ich möchte einfach jetzt ein Stück weitergehen damit. Was ich denke, was notwendig ist, ist, dass wir vielleicht uns das zu Hause nochmal, vielleicht, dass wir es nochmal anhören, wenn es irgendwann auf der Homepage ist, oder dass wir es uns nochmal anhören, dass wir das vielleicht auch mal lesen. Das sind ja sehr, sehr viele Seiten. Ich will einfach nur auf ein paar Dinge heute hinweisen, zeigen, was Gott vorhatte und was passiert ist, als Beispiel für uns. Und zwar beginnen möchte ich hier, und da heißt es, der Herr sprach, jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun zehnmal und mich zum zehnmal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Was war geschehen? Nach 2 Jahren in der Wüste war das Volk vor dem gelobten Land. Und an dieser Stelle scheitert Gott mit dem Volk. Es geht nicht mehr weiter. Das Volk wird das Ziel, das Gott ihm gesteckt hat, nicht mehr erreichen. Sie bleiben 38 Jahre in der Wüste, so lange, wie Menschen noch leben, die mit Gott losgezogen sind. 2 Jahre hätte es gedauert, bis sie das Ziel erreicht haben. 2 Jahre hat Gott sich Zeit genommen, ihnen beizubringen, als Volk Gottes zu leben. Und Gott war gescheitert und es folgten 38 Jahre in der Wüste, wo es immer im Kreis rumging. Und das Volk vertraute Gott nicht. Das, was wir lernen können davon, ist, dass die Wüste Zeit des Lernens ist. Was haben Sie gelernt? Oder was hätten Sie lernen sollen? Zunächst einmal am Schilfmeer, als die Ägypter hinter Ihnen waren und das Wasser vor Ihnen, da war eine richtig dramatische Rettung. Und da ging es auch wirklich zur Sache. Da hatten sie wirklich Grund, Angst zu haben. Und anschließend war Riesen-Lobpreisfeier. Die Miriam, die Schwester Mose vorneweg, die haben eine richtige Fete gefeiert. Und dann ging es weiter in die Wüste. Nach Mara und nach Elim. In Mara, Mara bedeutet Bitterkeit. Da kamen sie an ein Wasser und das war bitter. Natürlich ist es legitim zu sagen, Herr, wir können nicht trinken, das ist bitter. Aber das, was passiert war, dass sie gemeckert haben, so, warum hast du uns in die Wüste geführt und ach, ist so schrecklich. Sie haben die großen Taten Gottes erlebt am Schilfmeer und dann kommt ein Nadelstich und dann klappt was nicht. Und das Gemecker geht so weiter wie vorher. Und da heißt es dann, dass Gott dem Mose ein Holz zeigte, das warf er hinein und da wurde das Wasser süß, dann konnten sie es trinken. Und dann ganz lakonisch, die nächste Station ist Elim, da waren Wasserquellen, alles war ganz normal gut. Also ein Test, ob sie sich an Gott wandten oder ob sie sich um sich selber drehten. Und dann hat Gott ihnen gezeigt, hört Leute, ohne Aufregung, ich versorge euch doch. Dann geht es weiter, dass sie sagen, ach, wir haben Hunger. Und Gott schenkt ihnen Manna vom Himmel und er schenkt ihnen Fleisch in Form von Wachteln. Das Ganze ist begleitet von immer demselben Chor. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ach, das ist so schrecklich. Es scheint so, als ob das Volk es nie geschafft hat, nach vorne zu gucken, auf das Ziel, sondern immer zurück und immer vergleichend, was war da besser. Und als Gott sie versorgt mit Essen und Trinken, das war ein bisschen langweilig wahrscheinlich, hat geschmeckt wie Lebkuchen, das Manna wohl, jetzt mal ganz grob gesagt. Und ständig Lebkuchen ist natürlich nicht so ganz einfach. Aber Lebkuchen ist besser wie nichts. Also auch das wäre Grund eigentlich zur Dankbarkeit. Und Wachteln sind eine Delikatesse, aber immer Delikatessen ist auch nichts. Also auch da lässt sich gut meckern. Aber das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und Gott gibt ihnen nicht 7 Tage in der Woche Manna, sondern nur 6. Und dann kommt der Sabbat, da sollen sie nichts tun. Der Sabbat ist etwas, was das Volk lernen muss und etwas, was wir lernen müssen. Nämlich mal loszulassen und selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Das ist ja bis in unseren Alltag hinein so, dass wir denken, wenn wir nicht 24 Stunden am Tag am Ball sind und selbst optimieren und was tun, dann läuft's nicht. Aber Gott ist anders. Gott arbeitet 6 Tage und einer Route. Einfach um sich selbst zu vergewissern, seine Gnade reicht soweit. Als sie dann weiterziehen, war kein Wasser da. Und sie waren es schon gewohnt. Es wird gemeckert und geschrien und wir kommen um. Und Gott zeigt dem Mose, dass er mit dem Stab auf den Felsen hauen muss. Und es kommt Wasser heraus. Also im Grunde in verschiedenen Graden menschliche Nöte und Gott hilft immer. Aber die Menschen scheinen nicht zu reagieren auf das, was Gott. Sie schauen nicht auf ihn, sondern sie bleiben bei ihrem Verhalten. Und im Neuen Testament wird hier oft, so habe ich mir dann gedacht, die Taufe mit dem Durchzug durch das Schilfmeer bezeichnet. Und auch da ist das so. Wenn wir Christ werden, dann erleben wir manchmal ganz dramatisch, dass Gott uns übernatürlich hilft. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, dass Gott das kann, damit wir dankbare Herzen bekommen und damit wir das Meckern und das Angst haben loslassen können. Das ist das, was Gott mit Buße meint, Umdenken. Gott zeigt uns, wie er wirklich ist. Und in der Wüste passierte noch etwas anders. Da heißt es, und Moses sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf den Gipfel des Hügels mich stellen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm geboten. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hände erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Und wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, er war schließlich über 80, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. Also auf diesem Weg in der Wüste begegnen dem Volk Feinde. Und Gott zeigt ihnen, dass es darauf ankommt, dass wir vor Gott im Gebet sind. Und ebenso, dass Beten etwas ist, was nicht die Sache eines Menschen ist, sondern vieler Menschen. Und dass Beten nicht im freischwebenden Raum ist, sondern indem er auf dem Stein sitzt, wenn man halt nicht stehen kann. Und dass Mose, der große Führer, den Gott erhören will, die Hilfe seiner Brüder braucht, Aaron und Hur, die ihn stützen müssen. Man fragt sich, wenn Gott des Gebetes Mose hört, warum muss das denn sein? Ich glaube einfach, Gott will uns deutlich machen, dass unser Gebet geerdet sein muss. Dass es nicht im unvernünftigen Raum irgendwo ist, sondern hier auf dieser Erde. Und dass die Bedingungen dieser Erde auch noch da sind. Aber Gott handelt mit uns im Übernatürlichen. Weiter geht die Geschichte. Mose bekommt Besuch und sein Schwiegervater kommt. Und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn. Mose war von seiner Familie weg im Namen Gottes nach Ägypten gezogen, um das Volk zu retten. Wie lange er weg war, wir wissen es ja nicht genau. Jetzt kam die Zeit, wo trotz all der Wunder, die Gott tat durch Mose wieder geerdet werden musste. Deine Familie ist auch noch da. Das ist Teil deines Lebens, Teil deiner Verantwortung. Und so ist es oft bei uns, wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen, wenn wir übernatürliche Dinge erleben, dann vergessen wir oft die natürlichen. Aber die sind genauso wichtig und Gott erinnert daran. Deine Familie ist auch noch da. Und die hat auch einen Anspruch. Und er muss anfangen, die Dinge miteinander zu verbinden. Das ist schwierig oder menschlich sogar unlösbar. Aber es ist notwendig. Und Jethro bringt nicht nur die Familie, sondern auch einen guten Rat. Denn Jethro sagt ihm, höre nun auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnung und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige und gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über Oberste von 1000, Oberste von 100, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Und es soll geschehen, dass jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Mose war gewohnt, auf übernatürliche Art und Weise das Volk zu führen, mit ihm zu gehen. Und plötzlich kommt der Schwiegervater und sagt, also das ist nicht ganz in Ordnung. Du tust zu viel. Du kannst ja nicht schlafen, du stehst 24 Stunden da und handelst für Gott. Sei vernünftig. Mose, auch du hast menschliche Grenzen. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu lernen müssen. Wir haben Grenzen. Und es ist unsere Aufgabe, all das Übernatürliche, das auch wir erfahren, in unser normales Leben zu integrieren. Nicht immer nur da oben zu schweben und das zu tun, was oben ist, sondern ganz einfach die Dinge miteinander zu verbinden. Da gibt es keine Organisationspläne, die richtig sind. Aber was auf Dauer freischwebend bleibt, ja, verdampft irgendwo. Es ist ja oft so, wenn neue geistliche Bewegungen auch in Gemeinden anfangen, dann passieren übernatürliche Dinge. Du brauchst überhaupt nicht viel zu machen und Gott greift ein. Und dann kommt plötzlich die Notwendigkeit des Alltags. Und dann entscheidet sich's, ob du wirklich dein Menschsein vor Gott annimmst oder ob du nur freischwebend sein willst. Nur so sein willst, wie du dir Gott vorstellst oder Mensch bist, den Gott begabt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass Mose das lernen muss und dass wir das lernen müssen, dass es auch normale Gesetzmäßigkeiten dieser Welt gibt, die wir integrieren müssen. Also am Anfang, die Gemeinde braucht eigentlich gar nichts. Die braucht nur loszuziehen und zu evangelisieren. Alles andere geht sowieso von selbst. Das ist wahr. Aber das ist der Anfang. Das andere ist, wenn die Dinge zueinander passen. Ich weiß, dass es schwierig ist, schwieriger wie der Anfang, aber es ist notwendig. Und es ist kein Zeichen der Reife, dass wir alles irgendwie Gott überlassen, sondern es ist Zeichen, dass wir Anfänger sind. Und es ist eigentlich eine simple Wahrheit. Wer nicht weiterkommt, wer immer wieder anfängt mit dem, was am Anfang ist, der bleibt Anfänger. Und letztendlich wird es verpuffen. Also es ist wichtig, dass wir Übernatürlichem wirklich vertrauen. Was noch wichtig ist, höre auf zu meckern. Lerne, den Sabbat einzuüben. Also dich einfach mal zurücklehnen und auf Gott vertrauen und nicht immer meinen, ohne dich ging's nicht. Akzeptiere deine Grenzen. Die hast du. Auch wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann hast du Grenzen. Er nicht, aber du. Und er respektiert deine Grenzen. Und er wird dir da helfen, wo du deine Grenzen überschreiten musst. Vertraue anderen. Denk nicht immer mit dir, und mit dir allein kommt die Erweckung. Sie kommt mit uns. Und überlege, wie passt das, was Gott übernatürlich tut, mit dem zusammen, was einfach getan werden muss. Ich wollte das nächste Mal so vom Heiligtum, also von diesem Vorläufer des Tempels reden und so. Und da war es so gewesen, im Heiligtum, da durfte nur einmal im Jahr ein Priester, was nicht in der Bibel steht, irgendwann musste da auch mal die Putzfrau rein. Versteht ihr? Sonst wäre das so verdreckt, dass da niemand mehr reingekommen wäre. Also, dass Gott übernatürlich unter uns handelt, heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen oder dürfen, sondern dass wir ihn einschalten müssen. Natürlich machen wir da nicht alles richtig. Aber wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann wird es zueinander passen. Und dann wird es so werden, dass Menschen es sehen und es wohltuend finden. Ist ja auch logisch. Wir sollen in dieser Welt zeigen, wer Jesus ist. Und wenn wir immer alles nur übernatürlich machen, können wir nichts zeigen. Ganz einfach, weil die Leute denken, ja, ist ja schön gut, dass die das können, aber ich kann das doch nicht. Wenn die aber merken, dass wir mitten in dieser Welt sind und doch das übernatürliche Platz schaffen in dieser Welt, dann werden sie Hoffnung schöpfen. Und zum Schluss und fast als Wichtigstes, sei mutig. Verlang nicht von Gott, dass deine Angst weggeht, sondern tu trotzdem das Richtige. auch wenn du Angst hast. Und zu guter Letzt, Scheitern ist schrecklich. Als das Volk 2 Jahre in der Wüste war, sollten sie Kundschafter aussenden und die haben bestätigt, jawohl, das Land ist so, wie Gott verheißen hat. Aber da ist Gefahr, wir gehen zurück, wir trauen uns nicht. Es war völlig okay, dass sie Angst hatten. Aber es war nicht okay, dass sie keinen Mut hatten, dass sie sich nicht für Mut entschieden haben. Und an der Stelle zieht Gott die Reißleine. Euch kann ich nicht gebrauchen. Und es ist etwas, was auch uns passieren kann. Dass Gott sagt, euch kann ich nicht gebrauchen. Was folgt, war der Rest ihres Lebens. Und es war ein ziemlich sinnloses Leben. Immer im Kreis rum. Vielleicht passiert auch uns als Einzel oder als Gemeinde das ein Stück weit. Völlig sinnlos, immer im Kreis rum und es geht nie vorwärts. Es ist wahr, scheitern und in der Wüste bleiben ist schrecklich. Aber diese Wüste, dieses Scheitern war auch eine Chance. Denn das Einzige, was sie noch hatten, das Einzige, sie haben nicht mehr viel Übernatürliches erlebt, sie haben gar nichts mehr erlebt im Grunde. Aber es gibt etwas Schrecklicheres wie Scheitern. Und das sollten wir uns gut merken. Stolz ist tödlich. Ich denke, Gott gibt uns bis zu 38 Jahre Zeit, um wenigstens ihren Stolz loszuwerden. Ihren Stolz zuzugeben, wir sind, weil wir nicht bereit waren zu lernen, als Gottes Volk zu leben, gescheitert. Und es war unsere Schuld. Ganz alleine. Es lag nicht nur daran, dass wir falsch gepolt waren. Wir wollten es nicht. Also Scheitern ist schrecklich. Und wenn wir im Scheitern lernen müssen, dann ist das schlimm. Aber Stolz ist tödlich. Am Ende dieser 38 Jahre spätestens kam für alle diese Menschen der Tod. Und da wird abgerechnet. Du bist vielleicht gescheitert, aber wie ist es mit deinem Stolz? Bist du wenigstens den losgeworden? Das schaffe ich dann auch alleine, wenn der nicht will. Ich denke, das ist das, was wir auch lernen müssen. Weil oft geht es in unserem Leben nicht so sortiert wie da in der Wüste. 38 Jahre lang Scheitern, 2 Jahre Training, sondern da geht's oft so, dass es ein bisschen durcheinander geht. Dass wir an der einen oder anderen Stelle Scheitern erfahren, unser ganzes Leben lang. Und dass es uns nichts anderes übrig bleibt, wie dass Gott uns schafft, bis zum Ende unseres Lebens, dass wir unseren Stolz ein Stück loswerden. Und deshalb sollten wir uns eins vor Augen führen. Gottes Gnade endet nicht. Gottes Gnade bleibt, solange wir vor Gott sind. Wir können scheitern an unserem Unwillen, aber Gottes Gnade bleibt und er hofft weiter, dass wir unseren Stolz auf uns selbst überwinden und zu ihm kommen und ihm wenigstens das zugeben. Wenn wir dann am Ende unseres Lebens sagen, Herr, ich habe alles verbockt, aber ich bin nicht stolz und ich bin nicht verbissen, sondern ich bin der, der Hilfe von dir braucht, dann ist seine Gnade trotzdem noch zum Ziele gekommen. Aber es gibt auch das andere, dass unser Stolz in der Wüste wächst. Dass wir weiter weg vor Gott kommen. Auch dann endet Gottes Gnade nicht, aber unser Leben in der Gegenwart Gottes. Und das möge Gott verhindern, dass uns bewusst bleibt, Gott gibt uns immer wieder eine Gnade, eine Chance umzukehren. Es kann sein, dass vielleicht nicht mehr viel sichtbar passiert in diesem Leben, aber es wird ein gutes Ende nehmen. Und wenigstens das sollten wir mitnehmen. Besser noch, wir lernen und machen Gott und uns ein schönes Leben. Amen.